Es geht nichts über Vorurteile. Es war im Jahre 1943 in einer großen deutschen Stadt. 1943, eine große deutsche Stadt. Ein kleines Kind spielt auf dem Bürgersteig vor dem großen Mietshaus, in dem es wohnt. Ein stiller Beobachter würde bald festgestellt haben, dass der 7-jährige Bursche zwischendurch immer wieder einmal die Luft anhält. Er atmet plötzlich nicht weiter, macht so und atmet nicht weiter. Steht und wartet, fest pressen sich die Lippen aufeinander. Dann atmet er wieder, der kleine Junge. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, hält er die Luft schon wieder an. Nein, nicht wie aus heiterem Himmel. Jedes Mal, wenn der Junge den Atem anhält, dann hat sich der Kinderhimmel für ihn verdunkelt. Was war passiert? Polen, meistens Frauen oder Russen, an der Kleidung schon als solche zu erkennen, waren vorübergegangen. Kriegsgefangene waren es, die als Fremdarbeiter ein minderwertiges und kärgliches Dasein fristeten bei uns in Deutschland. Arme, vom Herrenmenschen gequälte Kreaturen. Und das spielende Kind wusste es genau. Dieses sind böse Menschen. Sie sind zu meiden wie eine ansteckende Krankheit. Im Kindergarten hatte der Bursche das schon gehört und dann in der Schule auch. Und so hielt er jedes Mal den Atem an, wenn sie daherkamen und er ihnen nicht mehr ausweichen konnte. Als zöge eine Giftwolke vorüber, so empfand das Bürschlein diese fremden Menschen. Dieser kleine Junge damals, das war ich selbst. Wissen Sie, ich hatte nie mit solchen Leuten gesprochen, hatte nie wirklich einen von ihnen kennengelernt, aber ein Urteil über sie hatte sich schon ganz tief in das kleine Kinderherz hineingefressen. Ein Urteil? Nein, das war etwas ganz anderes. Es war eine der schrecklichsten Seuchen, die sich da bereits breit gemacht hatte in diesem Kind. Es ist die Seuche, die uns allen miteinander ein Stückchen Hölle bereitet auf dieser Welt. Ein Stückchen Hölle im Kleinen und im Großen. Wir haben ihr den etwas harmlos klingenden Namen, dieser Seuche den etwas harmlos klingenden Namen Vorurteil gegeben. Vom Vorurteil befallen zu sein, ist eine der schlimmsten geistigen Katastrophen, die unter uns Menschen möglich ist. Was geht da eigentlich in uns vor? Was ist das eigentlich, ein Vorurteil, das uns so sehr mit Scheuklappen versieht, dass der größte Teil der Wirklichkeit und der Wahrheit verdeckt ist und oft bis zum letzten Atemzug verdeckt bleibt? Was ist das eigentlich, ein Vorurteil? Am besten lässt sich der Begriff Vorurteil, meine ich, deutlich machen an dem Begriff Urteil. Wie kommt zum Beispiel ein Gerichtsurteil zustande? Wir wissen, da wird gehört und verhört, bezeugt und widerlegt, gefragt, geantwortet, geprüft, untersucht und sehr viel nachgedacht und immer wieder gefragt, gefragt, gefragt. Ein geradezu pulsierender Prozess an Klein- und Kleinstarbeit geht der Entscheidung voraus. Da darf nichts unerkannt, nichts dem Zufall überlassen bleiben. Nein, es muss durchschaut werden, es muss erkannt werden, es muss gekannt werden. Und am Ende, wenn man durch ist, wenn man alles erfragt hat und alles geprüft hat, dann bedenkt man das Erfragte und Geprüfte noch einmal, gründlich und intensiv. Und dann, wenn man alles geprüft hat und die Sache kennt, dann fällt man das Urteil. Am Ende eines solchen Prozesses, eines Arbeitsprozesses, also eines Denkprozesses, am Ende steht dann das abschließende Urteil. Und dieses Urteil ist gegründet auf Sachkenntnis, also auf Kenntnis der Sache. Das ist ein Urteil. Ein Vorurteil dagegen ist ein Urteil, das ein Mensch hat, ohne die Sache genau zu kennen. Er hat nicht gefragt, er hat nicht geprüft, er hat nicht gedacht, aber ein Urteil hat er trotzdem. Er hat es längst vorher. Kurz, Vorurteil heißt, wie wir alle wissen, man hat ein Urteil über eine Sache, bevor man sie kennt. Nun aber kommt erst das eigentliche Problem. Jedes Urteil hat etwas Abschließendes an sich. Man spricht darum ja auch vom abschließenden Urteil. Was schließt das Urteil ab? Nun einen Denkprozess, den Prozess einer Untersuchung. Was aber schließt ein Vorurteil ab? Einen Denkprozess kann es ja nicht abschließen, denn der kommt beim Vorurteil so gut wie gar nicht vor. Das Vorurteil. Und hier bricht geradezu eine Katastrophe auf. Das Vorurteil schließt den Menschen ab. Es verschließt den Menschen. Unsere Sprache empfindet hier ja seltsam vieldeutig. Man kann ein Gespräch zum Abschluss bringen. Man kann es abschließen. Das heißt beenden. Man kann aber auch eine Tür abschließen, dann ist sie verschlossen. Aber auch Menschen können verschlossen sein. Das Vorurteil verschließt. Es schließt einen Menschen zu. Man muss eigentlich sagen, nicht ein Mensch hat ein Vorurteil. Das ist genau umgekehrt. Sondern ein Vorurteil hat einen Menschen. Nicht ein Mensch hat ein Vorurteil, sondern ein Vorurteil hat einen Menschen. Was ist damit gesagt? Nicht weniger als das. Im Vorurteil meldet sich eine unerklärliche Macht. Es ist die Macht, einen Menschen zu verschließen. Das heißt, ihn der Wahrheit gegenüber blind zu machen. Es ist die Macht, ihn zum Beispiel gegenüber ganz bestimmten Personen, ganz bestimmten Gruppen oder ganz bestimmten Sachverhalten grundsätzlich feindlich einzustellen. Prüfen Sie bitte einmal, wie viele Urteile Sie schon über Menschen gefällt haben, ohne sie wirklich zu kennen. Ohne sie wirklich zu kennen. Die alten Indianer in Nordamerika, die haben ein Sprichwort überliefert, das heißt, urteile nie über deinen Bruder, ehe du nicht 50 Monde lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Prüfen Sie einmal, wie viele Urteile Sie schon über Menschen gefällt haben, ohne sie wirklich zu kennen, diese Menschen. Das sind Vorurteile. Die Juden sind schlecht. So sagte man im Dritten Reich. Dieses Vorurteil genügte, um dann 6 Millionen von ihnen umzubringen und sich dabei sauber, gerecht und gut zu fühlen. Sehen Sie, so tief gehen Vorurteile, dass sie fast durch keine andere Erfahrung verändert werden. Man ist gerade anderen Erfahrungen gegenüber ja abgeschlossen. Man lässt anderes ja erst gar nicht an sich heran, als wenn man in einem Gefängnis sitzt. So ist das. Man ist der Gefangene seiner eigenen Urteile, seiner eigenen Vorurteile. Man ist nicht frei, man ist unfrei. Man ist nicht offen, man ist verschlossen. Und darum ist es nicht übertrieben, wenn wir sagen, Es geht nichts über Vorurteile. Es führt kein Weg über das Vorurteil hinaus. Das ist ja gemeint. Und nun kommt's. Je schwerwiegender eine Sache ist, umso schwerwiegender ist es, ihr gegenüber Vorurteile zu haben. Darf ich das nochmal sagen? Je schwerwiegender eine Sache ist, umso schwerwiegender ist es, ihr gegenüber Vorurteile zu haben. Ob Äpfel gesund sind oder nicht, das wiegt nicht schwer, verstehen Sie? Wenn Sie so das Vorurteil haben, Äpfel seien nicht gesund, das wiegt nicht schwer, höchstens für Leute, die Äpfel verkaufen müssen oder so. Die müssen sich dann eben mit Birnen oder sowas über Wasser halten, ne? Also ob Äpfel gesund sind oder nicht, ihr Lieben, das wiegt nicht schwer. Aber ob Juden schlecht sind oder nicht, das wiegt schwer. Das wiegt schwer. Warum sage ich das alles? Nun, ich habe heute Abend ein Interesse. Ich möchte heute Abend einmal die heimliche Katastrophe, Vorurteile zu haben, an der schwerwiegendsten Sache deutlich machen. An der schwerwiegendsten Sache. Nämlich an der Sache mit Gott. Und dass die Sache mit Gott die schwerwiegendste Sache ist, das ist nun nicht wiederum ein Vorurteil meinerseits, wie Sie vielleicht jetzt gerade gedacht haben, sondern das ist geradezu mit Beweiskraft zu erheben, dass die Sache mit Gott am schwersten wiegt. Denn wenn Gott ist, dann ist er ja die erste und die letzte Wahrheit dieser Welt. Ist doch klar. Wenn Gott ist, dann ist er die letzte Instanz. Dann ist er natürlich der, der mich und dich und uns alle unbedingt angeht. Unbedingt. Wenn Gott ist, dann kommt alles, aber auch alles darauf an, ihn nicht zu verfehlen. Wer aber Vorurteile hat über Gott, der verfehlt ihn bestimmt. Der verfehlt ihn bestimmt. Die Bibel selbst, das Neue Testament, liefert geradezu klassische Dokumente dafür, wie man aufgrund von Vorurteilen Gott verfehlt. Da waren zum Beispiel ganz religiöse Leute, die warteten auf den Messias, auf den Mann also, in dem Gott zu ihnen käme. Und man wusste mittlerweile ganz genau, wie der sein müsste. Ein starker Mann, ein politischer Star. Er musste kommen mit Ross und Reitern. Und eines guten Tages, da reitet er ein in die Stadt der religiösen Leute. Er reitet ein und keiner hat es gemerkt. Keiner hat es gemerkt. Warum? Er ritt auf einem Esel und er kam nicht mit Ross und Reiter. Er musste auch besonders weise sein. Sie aber stellten fest, dieser Jesus, um den es sich da ja handelt, dieser Jesus, der hat ja nicht mal studiert. Der hat ja nicht mal Abitur. Nicht? Der konnte ja nicht mal Latein. Gottes Sohn und kein Latein? Nee, das gibt's nicht. Der muss sogar Chinesisch können. Und wenn er das nicht kann, dann ist er nicht Gottes Sohn. Gottes Sohn, der muss auch zaubern können. So war ihre Meinung. Der muss auch zaubern können. Los, sagten sie, zeig, was du kannst. Gib uns spektakuläre Zeichen. Dann wollen wir dir glauben. Das heißt ja doch, bist du Gottes Sohn, dann musst du so sein, wie wir dich gerne hätten. Also sei so. Bist du Gottes Sohn, dann musst du tun, was wir gerne möchten. Also tu das. Tu dies, tu das, tu jenes. Du musst dich schon nach uns richten. Du musst so tanzen, wie wir pfeifen. Dann bist du Gottes Sohn. Denn wer Gott ist, das bestimmen wir. Bestimmen wir das wirklich? Und wie Gott ist, das bestimmen wir. Bestimmen wir das wirklich? Ja, und so haben sie Gott schlicht und ergreifend verpasst. Sie hatten ihr Vorurteil. Und sehen Sie, das ist so bis auf den heutigen Tag. Wissen Sie, es gibt ganz selten so wirklich hartgesottene Ungläubige. Das gibt es ganz selten. Irgendwas glaubt eigentlich jeder. Jeder hat so sein eigenes Gottesbild. Jeder hat so seine eigene Gottesvorstellung. Und mit einer Kühnheit sondergleichen, um nicht zu sagen mit einer Naivität sondergleichen, hält jetzt jeder sein Gottesbild für Gott. Jeder meint, wie er sich dazu denkt, so ist das auch mit Gott. Und Gott ist dann immer nur der, der sich in dieses Gottesbild einfindet. Wenn Gott nun aber nicht daran denkt, sich in unsere Bilder von ihm einfangen zu lassen, wenn er jetzt nicht daran denkt und Gott denkt nicht dran. Im Alten Testament heißt, sagt Gott schon einmal, ich bin der Ich Bin. Und nicht der, den eure Wünsche und Vorstellungen sich konstruieren. Mir haben zum Beispiel viele Leute gesagt, auch wissen Sie, religiös bin ich auch. Religiös bin ich auch, natürlich. Aber den Gott der Bibel? Nee. Jesus Christus? Nee. Ja, warum nicht? Wissen Sie, wenn Gott Liebe ist, warum gibt's dann eigentlich so viel Leid? Warum gibt's dann eigentlich so viel Kriege in der Welt? Nun, ich würde sagen, das ist ein bedenkenswertes Thema. Und ich glaube, wir haben hier auch schon mal darüber geredet. Nur, dahinter steht ein ganz festes Gottesbild. Das Vorurteil, wenn Gott Liebe ist, dann darf es Leid nicht geben. Wenn Gott Liebe ist, dann darf es Kriege nicht geben. Woher haben Sie das? Dieses Vorurteil ist gefällt. Es ist jetzt mehr als Gott. Es ist der absolute Maßstab. Danach muss Gott sich richten, sonst läuft er bei uns ins Leere. Auf den Gedanken, dass Kriege zum Beispiel etwas mit diesem Gott zu tun haben könnten. Auf diesen Gedanken kommt man gar nicht. Wissen Sie, da wird so ein süß-sentimentales Gottesbild heraufbeschworen. Der liebe Gott. Nur, angesichts dieser unserer Welt passt das natürlich, dieses Bild natürlich vorne und hinten nicht. Das ist doch klar. Und das Problem ist dieses. Dieses süß-sentimentale Gottesbild wird mit unerschütterlicher Naivität für Gott gehalten. Weil der einen jetzt aber nun ganz und gar nicht passt, wird er mit guten Gründen verworfen. Ich kann nur sagen, welch ein Irrtum. Wir sagen, wenn Gott Liebe ist, dürfte es Kriege nicht geben. Es gibt doch gerade darum Kriege. Weil wir Gott, der Liebe ist, nicht wollen. Weil wir über diesen Gott, der die einzige Möglichkeit unter den Menschen einander wirklich zu lieben ist, weil wir über diesen Gott unsere Witze machen. Wie stellen wir uns das denn vor? Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Will ich diesen Gott nicht, dann will ich die Liebe nicht. Und dann habe ich nur noch die Kehrseite, das hundertprozentige Gegenteil. Und das hundertprozentige Gegenteil von Liebe ist nun einmal Hass. Das ist immer so gewesen und es wird immer so sein. Will ich Gott nicht, bleibt mir nur die Gottlosigkeit. Gottlosigkeit, aber ist die Zerstörung des Menschen. Warum lässt Gott die Kriege zu? Weil jenseits von Gott nun einmal Kriege sind. Denn Gott ist Friede. So steht es in diesem Buch, die Bibel. Er ist euer Friede. Und ihr könnt lamentieren und schreien, wie ihr wollt. Und gegeneinander demonstrieren, damit mehr Frieden wird. Er ist euer Friede. Wenn ihr ihn nicht wollt, dürft ihr euch nicht wundern, wenn kein Friede ist. Ihr habt nicht die Möglichkeit dazu. ihr habt sie nicht. Warum lässt Gott das Chaos zu? Weil jenseits von Gott nun einmal Chaos ist. Denn Gott ist Ordnung. Warum lässt Gott Zerstörung zu? Weil jenseits von Gott nun einmal Zerstörung ist, denn Gott ist Heil. Wissen Sie, die Welt ist aufgeschmissen ohne Gott. Sie und ich, wir sind aufgeschmissen ohne Gott. Aber wir stehen da, wie so ein kleines, trotziges Kind, selbstgerecht und sagen, nicht das will ein Gott der Liebe sein. Warum lässt Gott die Kriege zu? Das will der liebe Gott sein. Der liebe Gott? Nochmal, das ist ein süß-sentimentales Bild der Menschen von Gott. Die Formulierung der liebe Gott kommt in der ganzen Heiligen Schrift nicht ein einziges Mal vor. Gott ist Liebe, das wohl. Das aber bedeutet unter anderem, dass in der Abwendung von Gott das absolute Gegenstück von Liebe aufbricht. Und nochmal, das ist Hass, das ist Streit, das ist Krieg, das ist das Chaos. Aber was tun wir da eigentlich? Was geschieht hier eigentlich? Sehen Sie, man hat sich ein Gottesbild gemacht, das natürlich immer kleiner ist als man selbst. Also ein Gottesbild, einen Gott, über den man selber befinden kann. Das kann ja wohl nicht Gott sein, das, worüber du und ich befinden können. Wir sind so zivilisiert, aber wir verhalten uns der Gottesfrage gegenüber wie der Primitive im afrikanischen Busch. Der macht das nämlich so. Der sitzt da und schnitzt sich so, nicht, aus einem Stück Holz einen kleinen Gott. Und dann betrachtet er sich so seinen kleinen Gott. Und wenn ihm dieser Gott jetzt nicht gefällt, was meinen Sie, was er dann macht? Dann nimmt er diesen Gott und schmeißt ihn zurück in den Urwald. Und schon ist er ihn los. Genauso handelt der aufgeklärte Bürger des christlichen Abendsland. Er macht sich sein ganz kleines, niedliches, primitives Gottesbild. Wenn nicht aus Holz, so aus Gedanken. Was für einen Gott haben Sie sich denn gemacht? So gibt es also inzwischen Leute, und das sind die allermeisten, die tun so, als könnten sie sich das überlegen. Zu mir kam mal ein junger Mann, der hat mir das gesagt. Der sagte mir, ich bin gerade so in der Phase, ich bin am Überlegen, ob ich mich jetzt für ein Leben mit Gott oder für ein Leben ohne Gott entscheiden soll. Ich habe ihm gesagt, hören Sie mal zu, das ist absolut dummes Zeug, was Sie hier sagen. Ob ich mich für ein Leben mit Gott oder ohne Gott entscheiden soll. Das ist absolut dummes Zeug. Das heißt, geboren aus einem tiefen, eingefleischten Vorurteil. Leben ohne Gott, das muss ja nun nochmal untersucht werden. Die Heilige Schrift jedenfalls sagt, Gott ist das Leben. Das ist die Position der Heiligen Schrift. Gott ist das Leben. Und mit einer unheimlichen Konsequenz fügt sie hinzu, die Heilige Schrift. Die Negation Gottes ist der Tod. Das heißt, wer Gott nicht will, wer ihn durchstreicht, wer ohne Gott existieren möchte, ist in sich tot. Das ist das Urteil der Heiligen Schrift. Ist in sich tot. Wenn Gott das Leben ist, dann gibt es keinen neutralen Lebensraum außerhalb des Lebens. Das gibt es ja nicht. Dann gibt es keinen neutralen Lebensraum außerhalb Gottes, weil er das Leben ist. Also es gibt keinen neutralen Raum, von dem aus ich wählen könnte zwischen einem Leben mit Gott oder einem Leben ohne Gott. Wenn Gott das Leben ist, dann gibt es überhaupt keinen Lebensraum außerhalb Gottes. Leben ohne Gott? Nochmal, das gibt es überhaupt nicht. Das ist Tod. Das ist nur Leben dem Namen nach, aber nicht der Sache nach. Und die Heilige Schrift unterscheidet hier sehr genau. Zum Beispiel im griechischen Urtext. Da gibt es ein Wort, das wir mit Leben übersetzen. Im Griechischen steht da aber nur einfach Bios. Bias. Aus einer gewissen Spracharmut heraus nennen wir das Leben. Die Heilige Schrift, nein, das ist kein Leben, sondern das ist Sterben. Biologisches Leben ist ja Sterben auf Raten. Als sie geboren wurden, sind sie ja nicht ins Leben hineingeboren worden, sondern sie sind im Grunde genommen, biologisch gesehen, können sich bei jedem Biologen erkundigen, sie sind ins Sterben hineingeboren worden. Seitdem sie gezeugt sind, sind sie sterblich. Und sie gehen todsicher auf ihr Sterben zu. Wissen, woran das liegt? An ihrem bloßen biologischen Dasein. Das ist so. Das ist so. Also, Leben ohne Gott, das gibt es überhaupt nicht. Das ist bloß biologische Existenz. Und das greift das Neue Testament auf. Da kommt ein junger Mann zu Jesus Christus und sagt, Herr, er war hingerissen von Jesus. Dann sagt er, Herr, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte bei dir sein. Und dann sagt er, aber lass mich zuvor, bevor ich mit dir gehe, noch nach Haus. Unglücklicherweise ist mein Vater gestorben. Ich muss noch meinen Vater begraben. Und dann sagt Jesus zu ihm ein seltsames Wort. Er sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Nein, sagt der junge Mann. Also Entschuldigung, Herr, also da hast du dich geirrt. Nicht die anderen sind da die Toten. Nur mein Vater ist der Tote. Der ist gestorben. Und Jesus sagt, die anderen sagt, er sind quicklebendig. Die wollen ihn ja begraben. Und er sagt, nein. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und vielleicht fing dieser junge Mann an zu ahnen, was Jesus meint. Dann erzählt er eine Geschichte, von der ich meine, dass sie hochaktuelle, weltgeschichtliche Bedeutung hat. Die Geschichte, die wir kennen als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist der Vater. Gott soll eigentlich mit ihm beschrieben sein. Der hat unter anderem einen Sohn. Und dieser Sohn sagt, ich will weg vom Vater. Geht zum Vater, lässt sich von ihm einige gute Dinge noch mitgeben. Er will also die guten Gaben ohne den Geber. Und jetzt geht er weg vom Vater. Und dann wird das schon ganz kurz in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis beschrieben. Nicht? Da wird gesagt, er verprasste sein Geld zum Beispiel mit Dirnen. Nicht? Und er ging also dahin, wo er plötzlich viele Freunde hatte und die ihn so richtig ausnahmen. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Also der führte ein Leben, da kannst du nur noch drüber schreiben, hoch die Tassen. Nicht so ungefähr, das war sein Leben. Du, wenn ihn jemand beobachtet hätte, nicht? Vielleicht so ein bisschen so mit einer Videokamera dabei. Die hätten alle gesagt, der sprüht vor Vitalität. Nicht? Oh Mann, da ist was los. Und dann kommt er zurück. Als er bei den Säulen endet, später zurück zum Vater. Und dann freut sich der Vater und dann sagt er etwas Seltsames. Wissen Sie, was er da sagt? Dieser, mein Sohn, war tot. Was? Nein, der war nicht tot. Hoch die Tassen, das war sein Leben. Nicht? Da war schwer was los, wo der aufkreuzte. Die Vitalität in Person. Dieser, mein Sohn, war tot. Und der Vater meint genau die Zeit seiner höchsten Vitalität. Dieser, mein Sohn, war tot. Und nun beim Vater ist er lebendig geworden. Oder Paulus schreibt einen Brief an die Epheser und schreibt ihnen, damals, und er meint ihre Zeit, bevor sie Gott kannten, bevor sie Christus kannten, damals, als ihr tot wart, und die Epheser haben da sofort begriffen, was er meint. Ja, damals waren wir tot. Darf ich Ihnen das sagen? Wenn Sie, das ist das Urteil der Heiligen Schrift, wenn Sie jenseits der Wirklichkeit Gottes leben, dann sind Sie vielleicht ein netter junger Mann, aber sie hätten nur einen einzigen Fehler. Sie sind tot. Das ist der einzige Fehler, den sie haben. Wenn sie jenseits der Wirklichkeit Gottes leben, dann sind sie vielleicht ein nettes junges Mädchen. Sie hätten nur einen Fehler. Sie sind tot. Biologisch existent. Das ist alles. Aber das ist noch nicht das Leben. Biologisch existent sind die Spatzen und die Kühe und die Pferde und die Hühner und was sie wollen. Die sind auch biologisch existent. Das Urteil Tod, ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen, entsteht an Gott. An der Negation, an der Ablehnung Gottes. Die Heilige Schrift sagt, Gott ist kostenlos zu haben, aber es ist unendlich teuer, ihn loszuwerden. Es kostet das Leben, das ewige Leben. Gott können Sie gratis bekommen. Es ist kostenlos zu haben, aber es ist sehr teuer, Gott loszuwerden. Nichts in dieser Welt ist so teuer. Mit nichts bezahlen Sie einen so hohen Preis, als Gott loszuwerden. Das ist so. Ich hätte es lieber anders. Aber die Dinge sind nun einmal nicht so, wie wir sie gerne hätten, sondern sie sind nun einmal so, wie sie sind. Ohne Gott, das ist der Tod. Unser Gottesbild ist, als ob man von einem neutralen Raum aus Gott beurteilen könnte. Urteile ich über Gott, mache ich mich zum Gott Gottes, dann mache ich mich ja zum Maßstab. Gott ist zwar absolut, aber ich bin noch ein bisschen absoluter. Andere sagen mir, du redest dauernd von Gott. Wo sind die Beweise? Wo sind eigentlich die Beweise? Die legen Sie mal auf den Tisch. Das hat mir schon manch einer gesagt. Dahinter steckt das Vorurteil, das heißt, Gott muss also beweisbar sein. Gott muss also beweisbar sein. Ihr Lieben, wenn Gott beweisbar wäre, dann wäre er nicht Gott. Wir kriegen ihn doch nicht in den Griff. Aber er ist es, der nach uns greift. Wir kriegen ihn doch nicht in die Reagenzgläser unserer kleinen Vernunft. Wissen Sie, wie viel Ihre Vernunft wiegt? 2,5 Pfund. Diese Masse da oben. Beim Mann, bei der Frau soll es ein bisschen weniger sein. Habe ich mal gelesen. Meine Damen, Sie brauchen überhaupt nicht irgendwelche Komplexe dazu kriegen. Beim Gehirn kommt es nun wirklich nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Also, Gott müsse beweisbar sein. Dass Gott nicht beweisbar ist, das ist nicht ein Zeichen seiner Schwäche, sondern ein Zeichen seiner Souveränität. Aber wenn jemand dieses Vorurteil hat, Gott muss mir aber nicht, beweisen Sie mir Gott, wenn er das Vorurteil hat, Gott müsse beweisbar sein, der könnte Gott nie begegnen. Er könnte Gott nie begegnen. Er nimmt sich jede Möglichkeit. Oder ein anderes Vorurteil besteht darin, dass man Gott für einen durchaus nützlichen Lückenbüßer in menschlicher Mangelsituation hält. So als Lückenbüßer in menschlicher Mangelsituation. Unter ganz gewissen Umständen könnte man ihn ja ganz gut gebrauchen, aber ohne diese gewissen Umstände braucht man ihn natürlich nicht. Es gibt so Leute, die sagen so etwa, also warum soll ich mich eigentlich auf Gott einlassen? Warum soll ich eigentlich Christ werden? Sehen Sie mal, meine Oma zum Beispiel, die hat immer kalte Füße und die ist immer allein, die braucht sowas, nicht? Die braucht sowas. Aber ich bin relativ glücklich, ich habe gar keine Zeit und habe also gar keinen Bedarf. Aber wenn ich mal später alt bin und auch kalte Füße kriege, nicht, dann werde ich mir sozusagen als seelische Wärmflasche den lieben Gott zulegen. Natürlich nicht, also da bin ich gar nicht so dagegen. Ihr Lieben, man kann nur sagen, kleine Leute haben natürlich einen kleinkarierten Gott. Wären sie bereit, aus ihren Vorurteilen auszubrechen, sie würden es erleben, der große Gott würde sie führen auf ein weites Terrain, auf das Terrain der Wahrheit. Und da verbietet sich alles kleinkarierte Gehabe. Oder es gibt das Vorurteil,
wenn ich an Gott glaube, ich würde es ja gerne tun, aber wenn ich an Gott glaube, dann muss ich auf vieles verzichten. Da heißt die Gleichung gewissermaßen: Gottes Glaube gleich Lebensentzug. Gottes Glaube gleich Lebensentzug. Dass an diesem Vorurteil die Kirche auch kräftig mitgestrickt hat, das will ich gerne nicht zugeben, aber man muss es ja schweren Herzens zugeben, dass es so ist. Das muss man ja. Also Gottes Glaube gleich Lebensentzug. Darf ich Ihnen das sagen? Das ist, und ich rede hier ein Stückchen aus Sachkenntnis, nicht nur, weil ich die Sache hier gelesen habe, sondern weil ich diese Sache hier gelebt habe. Das ist eine dämonisierte Lüge. Gottes Glaube gleich Lebensentzug. Ich jedenfalls habe es hundertprozentig anders erfahren. Gottes Glaube ist gleich Lebenszuteilung, ist Lebensvertiefung, ist Lebensentfaltung. Das ist Gottes Glaube. So habe ich es erlebt und erlebe es immer wieder. Das, worauf ich verzichten gelernt habe, durch meinen Gottesglauben, das hat sich bei mir im Lichte Gottes entpuppt, eben gerade nicht als Lebenssubstanz erwiesen, sondern als Todessubstanz. Das heißt Substanz, die den Keim des Todes schon in sich trägt. Oder es gibt das Vorurteil, das habe ich sehr oft gehört, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mich immer bemüht, ein guter und anständiger Mensch zu sein. Und wenn es einen Gott gibt, dann wird er diese Mühe auch honorieren. Ich kenne da Leute, ach meine Zeit, da habe ich alles schon mitgekriegt, mal von einem Pfarrer gehört, Hühner hat er geklaut, stellen Sie sich das mal vor, Haben Sie wirklich? Ich kenne den nicht, aber ich kenne einen, der einen kennt, der den Pfarrer kennt, Und da ist das also, Da waren es vielleicht nicht nur Hühnereier, und das will ein Christ sein, aber ich, Wissen Sie, ich habe mir nichts vorzuwerfen. So ist das mit uns. Jeder macht bewusst oder unbewusst seine Lebensrechnung auf. Jeder legt sich so seine Rechtfertigung selber zurecht. Die Psychologen kennen das sehr gut. Sie sagen, jeder von uns trüge so etwas wie ein Forum mit sich herum. Wir stehen ständig vor einem inneren Forum, vor dem wir uns verantworten möchten. Jeder verantwortet sich vor einer unsichtbaren Instanz. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, sagst du. Hier ist er schon, dieser Versuch, sich selber gerecht zu sprechen, sich selber das Urteil zu sprechen. Was? In Österreich hat sich jetzt ein Richter schuldig gemacht. Bestochen worden, hat sich als bestechlich erwiesen. Glauben Sie, dass dieser Mann sich jetzt selber das Urteil sprechen kann? Nix da. Der kommt vor einen Richter, der er selber nicht ist. Darauf können Sie sich verlassen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das ist der Versuch, sich selber das Urteil zu sprechen. Zwei Fragen möchte ich hier anknüpfen. Erstens, bist du die letzte Instanz, vor die du einmal treten wirst? Glauben Sie das wirklich? Dass Sie die letzte Instanz sind, vor die Sie einmal treten werden? Und die zweite Frage, mit welchen Maßstäben messen Sie eigentlich? Auch sich selbst. Mit welchen Maßstäben? Haben Sie darüber einmal nachgedacht? Messen Sie vielleicht schlicht und ergreifend mit eigenen Maßstäben, die Sie sich gebastelt haben? Wer sagt Ihnen, dass ausgerechnet mit Ihren selbst gebastelten Maßstäben in Ewigkeit Ihr Leben gemessen wird? Wer sagt Ihnen das? Wenn Gott nun ganz andere Maßstäbe hat. Ich habe mal ein Telefongespräch geführt, kurz vor einer Amerikareise. Und habe dann einen Freund angerufen. Ich habe gesagt, so, ich wollte, es war im Winter, ein bisschen kalt bei uns. Dann rief ich ihn an und sagte, wie kalt ist es bei euch eigentlich so? Da sagte er, oh, 30 Grad plus. Oh, dachte ich nicht. Schnell, da musst du hin. Und dann, also das Ticket war sowieso schon gelöst und so. Ich also hin nach Minnesota, 30 Grad plus, das kann ich Ihnen sagen. Komme ich da an? Ich denke, das gibt's doch nicht, mein kleines Hemd. Nicht? Die haben da ganz andere Maße. 30 Grad plus sind da 2 Grad minus. Nach unseren Maßstäben. Verstehen Sie? Mein lieber Mann, plötzlich stand ich da und fror. So wäre es gewesen, wenn ich es nicht vorher schon gewusst hätte. Mir ist ja klar. Ja, sagen Sie mal, für wie blöd halten Sie mich denn nun wirklich? Es ist aber so. Nicht 30 Grad Fahrenheit, das sind so etwa 2 Grad unter 0 Celsius. Also, wenn Gottes Maßstäbe nun anders sind als unsere Maßstäbe, mit denen wir messen, wenn Gott nun nicht daran denkt, ausgerechnet ihre Maßstäbe zu akzeptieren, und er denkt nicht dran, weil Gott Gott ist, wird er seine Maßstäbe anlegen und nicht deine und nicht meine. Und bitte bedenken Sie, wenn Ihre Maßstäbe nicht stimmen, dann stimmen auch Ihre Resultate nicht. Wenn Ihre Maßstäbe nicht stimmen, dann stimmen ständig Ihre Resultate nicht. Bitte bedenken Sie das. Wir haben uns seine Maßstäbe anzueignen, weil mit ihnen unser Leben gemessen wird. Nach seinen Maßstäben sind es gerade die, die da meinen, sie haben sich nichts vorzuwerfen, die Gott verfehlen. Die Ewigkeit Gottes ist nur geöffnet für Leute, die das wissen, dass sie eigentlich mit Gottes Maßstäben gemessen auf 1000 nicht eines zu antworten haben und die sich darum nicht vor Gott hinstellen und sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, sondern die sich vor Gott niederwerfen und nur noch eines möchten, dass er sie, so wie er es versprochen hat, total begnadigt. Das sind die, für die er die Ewigkeit öffnet. Ich jedenfalls möchte unendlich gerne dazugehören. Verschlossen ist die Ewigkeit für jene Hausierer, für die Hausierer, die mit ihren Anständigkeiten kommen oder meinetwegen auch mit ihren religiösen Klimmzügen, die Gott ihre guten Dinge vorrechnen möchten. Für sie ist die Ewigkeit Gottes verschlossen, also etwas völlig anderes, als wir uns so in einer spießbürgerlichen Moral oft selber vormachen. Wer hat uns das bloß gesagt, dass Gott das Geschäft mit unserer Anständigkeit mitmacht? Wissen Sie, Gott nimmt uns unsere Anständigkeiten, fast hätte ich gesagt, und haut sie uns so lange um die Ohren, bis wir begreifen, in all diesen Dingen, da bin ich ja die Mitte. In all diesen Dingen, da suche ich letztlich mich, meinen Glanz und meine Ehre und gehe in diesem Kuhhandel, den ich mit Gott machen möchte, sozusagen mit meiner Anständigkeit, gehe damit an Gott vorbei. Die Hölle ist voll von Leuten, die sich nichts vorzuwerfen haben. Aber in der Ewigkeit, da sind die schlechten Charaktere. Die Heilige Schrift sagt, die Sünder, die das begriffen haben, dass sie das Ziel verfehlten, die Gott eingestanden, dass sie es sind und die darum zu Gott kommen wie Bettler. Wer aber hausieren geht mit seinen Taten vor Menschen und vor Gott, ich habe doch das und das getan und ich habe mir nichts vorzuwerfen, wer hausieren möchte, das heißt, wer selber etwas zu bringen hat vor Gott, der wird rausgeworfen. Oder es gibt ein anderes Vorurteil, das heißt, wenn Gott ist, viele junge Leute sind davon befallen. Wenn Gott ist, dann müsste er sich mir doch mal irgendwie zeigen. Und dann verabredet man mit dem Gott, von dem man nicht genau weiß, ob es ihn gibt, dann verabredet man so Zeichen, nicht? Also wenn ich jetzt hier so um die Ecke gehe und wenn dann plötzlich da, also ich weiß nicht, was ein Baum steht oder so, der Erdbeeren trägt und so, dann glaube ich, nicht wahr, das und so. Nicht? Es gibt so ganz schwache Bilder manchmal, habe ich öfter gehört, wenn junge Leute sich so etwas zurecht machten und sie wollten sehen, ob sich Gott zeigt. Also dieses Vorurteil, wenn Gott ist, dann müsste er sich mir ja doch irgendwie zeigen, in einem Zeichen oder in einem besonderen Gefühl. Ich muss doch irgendwas fühlen und darin muss er sich zeigen. Was aber, wenn Gott sich längst gezeigt hat und das auf seine Weise und sich nicht anders zeigen wird? Gott zeigt sich doch nicht dort, wo wir ihn hinzitieren, sondern Gott zitiert uns dorthin, wo er sich zeigt. Da müssen wir einmal umdenken. Nochmal, Gott zeigt sich nicht dort, wo wir ihn hinzitieren, sondern er zitiert uns dorthin, wo er sich zeigt. Wohin zitiert er uns denn? Zum Beispiel hier, zu seinem Wort zitiert er uns. Das Wort Gottes ist gewissermaßen der Ort, an dem man Gott trifft. Sein Wort, hier orientieren Sie sich einmal. Wenn es irgendwie geht, einmal vorurteilsfrei. Hier finden Sie sich einmal ein und Sie fallen von einer Überraschung in die andere. Ich habe gehört, dass der offene Abend einen Grundkurs des Glaubens anbietet. Da soll es um nichts anderes gehen, als um das Aufsuchen dieses Ortes, von dem Gott gesagt hat, hier werdet ihr nicht nur von mir hören, sondern hier werdet ihr mich hören. Hier werdet ihr mich treffen. Finden Sie sich da einmal ein. Ergreifen Sie mal diese Gelegenheit, solch einen Grundkurs des Glaubens mitzumachen. Vielleicht nur sozusagen auf Verdacht hin, auf den Verdacht hin, ob da nun wirklich was dran ist oder nicht. Dass vielleicht einmal das Vorurteil, dass das eine langweilige Geschichte sein sollte, gründlich zerbrochen wird. Also, das sagt es hier, das suchen Sie einmal auf, hier orientieren Sie sich einmal. Gott hat auf jeden Fall gesagt, dass man ihn hier treffen kann. Sehen Sie, wenn ein Vater seinem Sohn einen Brief schreibt und darin äußert, ich möchte dich in Stuttgart treffen. Und dieser Sohn, der fährt jetzt nach Hannover. Wissen Sie, der kann, wenn er den Vater sehen will, nicht nach Hannover fahren. Wenn der nach Hannover fährt, dann kann der durch sämtliche Straßen laufen und lamentieren, ich suche meinen Vater, ich suche meinen Vater. Das ist absolut dummes Zeug. Die Tatsache, dass er nicht dorthin geht, wo der Vater zu finden ist, das macht deutlich, er will ihn gar nicht treffen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann, der muss so um 35 gewesen sein. Der sagte mir, wissen Sie, ich hatte einen Vortrag gehalten und so, der war auch so ein bisschen angerührt und so, nicht? Und dann sagte er, wissen Sie, seit 20 Jahren bin ich schon auf der Suche nach Gott. Oh, mir standen vor Ehrfurcht die Haare zu Berge, nicht? Seit 20 Jahren bin ich auf der Suche nach Gott. Und dann haben wir uns unterhalten. Nach 20 Minuten hatte ich eines raus. Dieser Mann hatte nur eine einzige Angst. Was meinen Sie, welche? Er könnte ihn auch wirklich finden. Das war seine Angst. Das war seine Angst. Ich habe ihm gesagt, hören Sie mal, Sie sind doch nicht auf der Suche nach Gott, erzählen Sie mir doch nichts. Sie sind auf der Flucht vor Gott. Ich konnte sagen, was ich wollte. Der hatte immer sein Ja-Aber, der hörte gar nicht hin. Ja-Aber, ja, nicht immer so sein Ja-Aber. Der hörte gar nicht mehr hin. Das war schon eine Mechanik in ihm. Sie sind doch nicht auf der Suche nach Gott, habe ich ihm gesagt. Sie sind auf der Flucht vor Gott. Wissen Sie, was Sie suchen? Ausreden, die suchen Sie. Ausflüchte suchen Sie. Es ist ihr gutes Recht. Ausflüchte zu suchen, Ausreden zu suchen. Aber tun Sie dann bitte nicht so, als würden Sie Gottsucher sein. Das nenne ich Heuchelei. Es gibt aber in Niedersachsen zum Beispiel einen Superintendenten. Ein Superintendent, das ist so der Vorsitzende von mehreren Pfarrern, nicht? Dieser Mann, dieser Superintendent in Niedersachsen, der wollte gar nicht Pfarrer werden. Der war Student der Pädagogik. Und er ist dann irgendwann als junger Student mal in so eine christliche Versammlung gekommen. Und dann hat da einer einen Vortrag gehalten, hat da einer irgendwas über Gott und so weiter gesagt, nicht? Und dann dieser Student, der war so aufgebracht, der hatte nun schon 3 Semester hinter sich und Schopenhauer und so hatte er da so ein bisschen schon drin und was nicht alles nicht war. Und dann hin nach diesem Vortrag zu diesem Prediger da, nicht? Und sagte, hören Sie mal zu, haben Sie schon mal was von Schopenhauer gehört? Und der hat gesagt und so, nicht? Was soll das hier mit Ihrem lieben Gott und so, nicht? Und dann ist dieser Prediger ganz ruhig geworden, hat ihn also erstmal so ein bisschen reden lassen. Ich kenne sie beide, den Superintendenten und den Prediger. Der Prediger ist inzwischen aber gestorben. Also, dann hat er ihm gesagt, beides damals noch einigermaßen junge Leute, da hat er ihm gesagt, nun hören Sie endlich auf mit Ihrem dummen intellektuellen Gequatsche. Das scheint also zusammenzupassen, dumm und intellektuell. Zumindest in dieser Weise. Hören Sie mal auf mit Ihrem dummen intellektuellen Gequatsche. Wenn Sie Gott wirklich ernst nehmen wollen und wenn ich Sie ernst nehmen will, dann sage ich Ihnen jetzt eines. Haben Sie eine Bibel zu Hause? Ja, irgendwo liegt wohl eine rum. Jetzt nehmen Sie sich das Neue Testament und fangen Sie an, das Neue Testament mit der Hand abzuschreiben. Und dann werden Sie sehen, wohin Sie kommen. Boah, dieser junge Mann, können Sie sich vorstellen? Boah, also Unverschämtheit, also oh, mit dem roten Kopf nach Hause und so, nicht? Also geh doch mal. Und dann lässt ihn das nicht los. Wenn ich sie ernst nehmen soll, fangen sie an, das Neue Testament abzuschreiben. Und er sagt dann, hat er später gesagt, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, und dann habe ich das gemacht. Und dann sagt er, 1. Korinther 3, da hatte ich plötzlich mein Rendezvous mit Gott. Die Bibelkenner unter uns wissen ja, wie viel man da schon geschrieben haben muss. Ne? 1. Korinther 3, da hatte ich mein Rendezvous mit Gott. Es hat sich in ihm etwas geöffnet, das muss man sagen. Sonst wäre das ja nicht möglich gewesen. Aber auch die Bibel, man kann daraus ja jetzt keine Automatik machen, auch die Bibel muss einem verschlossen bleiben, wenn man voll ist von Vorurteilen. Sehen Sie, ein auf Billigkeit getrimmter Zeitgenosse, der wird natürlich große Schwierigkeiten haben, wenn er mit diesem Buch zusammenkommt. Große Schwierigkeiten. Also, jemand, der ständig die Bildzeitung liest oder den Spiegel liest und nichts anderes eigentlich kennt, will da ganz vorsichtig sein, nichts anderes eigentlich kennt, der darf sich doch nicht wundern, wenn er sich ständig so infiltrieren lässt, dass ihm das Lesen der Heiligen Schrift auf einmal schwerfällt. Wer sich diesen Terror der Billigkeiten ständig gefallen lässt, der darf sich doch nicht wundern, dass er Schwierigkeiten bekommt, wenn er das Teuerste vor Augen hat. Der darf sich doch nicht wundern. Nehmen Sie mal solch ein Stück Bildzeitungstext oder auch Spiegeltext. Und nehmen Sie mal solch ein Stück Text Neuen Testamentes und versuchen und untersuchen Sie es mal auf seine inhaltliche Dichte. Dann haben Sie das Gefühl, ich habe hier auf der einen Seite nur noch Wasser vor mir, dünnes, flüssiges Wasser. Und auf der anderen Seite harte, unzerteilbare Kernkraft. Man kann das ja auch mal positiv sehen mit der Kernkraft. Ne? Eine Dichte sondergleichen. Eine Dichte sondergleichen. Wissen Sie, wenn man ständig unter seiner Würde lebt, auch geistig, wenn man ständig unter seiner Würde lebt, auch geistig, dann muss man wissen, dass sich das auswirkt. Es wirkt sich wirklich aus. Bibel lesen, das ist Mühe, das ist Arbeit, das ist in die Tiefe graben. Gold hat noch nie auf der Straße gelegen. In der Heiligen Schrift steht, sucht, so werdet ihr finden. Nochmal, dieser Grundkurs des Glaubens, der täte Ihnen sicher gut. Sucht, so werdet ihr finden. Und dieses Suchen aber, ich gebe das ganz gerne zu, das ist Unruhe, das ist Mühe, das ist Engagement, das ist Beteiligtsein. Und wer es findet, wer der Sache hier dann nahe kommt, der kann dieser Sache nur habhaft werden aufgrund einer lebensverändernden Entscheidung. Und nun komme ich zum Wichtigsten dieses Abends. Er kann der Sache nur habhaft werden aufgrund einer lebensverändernden Entscheidung. Das heißt, er muss in das Vorurteil einbrechen lassen. In das, ich will es einmal so sagen, in das Urvorurteil, das wir alle haben. In dieses Urvorurteil, mit dem wir alle angetreten sind. Mit dem allerersten aller Vorurteile, mit dem wir alle in dieser Welt begonnen haben. Sehen Sie, das Problem aller Vorurteile besteht darin, dass der Mensch immer von sich ausgeht. Von seiner Brille, wie er die Dinge sieht. Von seinen Gefühlen, wie er das empfindet. Das ist das Urproblem. Dass der Mensch immer von sich ausgeht, als sei er die Mitte der Welt. Das ist unser Urvorurteil. Als seien wir Mittelpunkt, als sei der Mensch Mittelpunkt, anthropozentrisch nennt man sowas, der Anthropos im Zentrum, der Anthropos ist der Mensch im Mittelpunkt. Schauen Sie sich mal ein kleines Baby an, nicht? Wenn das so anfängt zu krabbeln, das meint immer, ich bin hier Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte, nicht? Das räumt die Wohnung aus und nimmt alles, was da ist, in sich hinein sozusagen. Ob das jetzt also nasses Handtuch ist oder ein Besen, mit dem gerade der Dreck gefegt wurde, fängt immer an zu essen, nicht? Alles gehört mir, ich bin alles. Der Mensch im Mittelpunkt. Die lebensverändernde Entscheidung besteht darin, dass ich, der Mensch, nicht mehr Mittelpunkt sein will. Wenn ich selbst die Mitte bin, dann sieht mein Gottesglaube so aus. Stellen Sie sich bitte einen Kreis vor. Einen Kreis. Und denken Sie bitte, dieser Kreis stellt jetzt Ihr Leben dar. Es ist Ihr Lebenskreis. Der Kreisumfang, der kann ja zerlegt werden in viele, viele Punkte. Und diese Punkte sind jetzt, stellen Sie sich das einmal vor, Ihre Lebensbereiche. Da gibt es den Bereich Familie, Beruf, Geld, Freizeit, Hobby und so weiter. Und für die Religiösen gibt es dann auch noch einen Punkt, das ist Gott, nicht? Die legen sich den lieben Gott zu. Man kann sich ein Hobby zulegen, Wellensittich, haben Sie einen Wellensittich zufällig? Wie schade, nicht? Man kann sich einen Wellensittich zulegen oder einen Dackel kann man sich zulegen. Und so meinen Leute auch, die können sich nun auch den lieben Gott zulegen. Nun hat aber jeder Kreis eine Mitte. Und er wird sogar von der Mitte aus immer beherrscht und nur von der Mitte aus. Was ist die Mitte Ihres Lebens? Das, worum sich alles dreht. Nun, wir alle sind angetreten mit dem Grundempfinden, dass wir selber die Mitte sind. Wir gehen in allem zunächst einmal von uns aus. Wir befinden uns über unsere Lebensbereiche. Wir sind in der Mitte. Um uns herum der Lebenskreis mit seinen Bereichen. Wenn ich religiös werde, rangiert Gott auf der gleichen Ebene. Nicht? Neben dem Wellensittich und dem Dackel kommt dann noch der liebe Gott. Das sieht dann richtig fromm sogar aus und richtig kirchlich aus. Es hat nur einen einzigen Fehler. Es hat mit Gott absolut nichts zu tun. Diesen Gott gibt es überhaupt nicht. Gott lässt sich nämlich nicht zu einem Lebensbereich unter anderen Lebensbereichen degradieren. Gott ist nämlich die Mitte aller Dinge und er beansprucht die Mitte Ihres Lebens. Und hier, da fangen die Puppen unserer Ich-Bezogenheit an zu tanzen. Da fallen uns plötzlich intellektuelle Gründe ein, warum man gegen Gott ist. Denn da geht's auf einmal um den Thronplatz unseres Lebens. Gebe ich die Mitte frei, wird Gott zur Mitte meines Lebens. Dann geht natürlich auch meine Lebensgestaltung ständig über diese Mitte. Sonst mache ich aus Gott eine lächerliche Karikatur. Wissen Sie, es ist ein schmerzhafter, revolutionierender Prozess zu begreifen, dass ich nicht die Mitte bin. Ja, es geht um einen Einbruch des lebendigen Gottes in das Gefängnis ihrer Vorurteile. Nur so kommt es zu dieser lebensverändernden Entscheidung. Im Neuen Testament wird das oft geschildert. Da ist jemand, der einen Acker hat. Und alles dreht sich um diesen Acker. Das ist sein Leben. Und dann entdeckt er einen Schatz im Acker seines Lebens. Etwas, was ganz etwas anderes ist, als das, was bisher seine Mitte war. Und dann heißt es, da verkauft er alles, was er hat. Alles, was er hat. Und kauft den Acker, der gehört ihm vorher noch gar nicht. Da habe ich etwas vertan. Er kauft den Acker, um den Schatz zu kriegen. Aber es geht ihm nicht mehr um den Acker. Es geht ihm um den Schatz. Alles, was er besitzt, verkauft er, um das zu kriegen. Einer findet eine kostbare Perle. Alles, worum sich vorher alles gedreht hatte, wird plötzlich verkauft um dieser kostbaren Perle. Und diese Perle ist Christus. Dieser Schatz im Acker ist Christus. Und die Schrift sagt, hier lohnt es sich, alles andere dran zu geben. Oder ein anderer Satz, wer sein Leben erhalten will, gewissermaßen die Mittelpunktstellung behalten möchte, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Christus, der wird es finden. Also nicht Lebensentzug, sondern Lebensfindung. Das also ist das verheerendste aller Vorurteile. Der natürliche Mensch, man könnte auch sagen der gottlose Mensch, wird religiös. Das heißt, er legt sich neben allem anderen auch den Lebensbereich Gott zu. Er bleibt aber der gottlose Mensch, weil er in der Mitte bleibt. Gott wird plötzlich nur die religiöse Randverzierung seines Lebens. Nein, das will Gott nicht. Er will nicht ihr religiöses Ornament sein. Das will er nicht. Er will die Mitte sein. Was sind wir doch für Menschen? Gott muss unserem Bild von Gott entsprechen. Wir haben das Bild entworfen und nun Gott, passt dich da gefälligst ein. So, sagt Gott. Ich werde dich tief enttäuschen. Ich werde dich tief enttäuschen. Hast du vergessen, was ich dir sagen ließ, du Mensch? Hier solltest du dich einfinden, das solltest du lesen. Wovon redest du, Gott? Und dann sagt Gott, schon ganz am Anfang steht, wie du die Dinge halten sollst. Wie soll ich sie halten? Und dann sagt Gott, ich habe gesagt, du sollst dir kein Gottesbild machen. Steht in der Schrift. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Das habe ich gesagt. Warum wohl? Weil du mich in keinem deiner Bilder triffst. Mir begegnest du nur, wenn du dir etwas Schmerzhaftes gefallen lässt. Wenn du einwilligst, dass ich dir dein Gottesbild zerschlage. Und hinter diesem Schmerz, da liegt eine ungekannte Freude. Das allerdings auch. Aber zunächst der Schmerz, dass ich dir dein Gottesbild zerschlage. Gott ist nicht der Gott am Rand, sondern er ist der Gott der Mitte. Ich möchte Sie fragen an diesem Abend, haben Sie das Format, sich darauf einzulassen? Hier zeigt sich, wie sehr jemand im Banne ist, seines eigenen Bildes von Gott oder seiner Gottesvorstellungen im Banne des eigenen Vorurteils. Wer sich aus diesem Gefängnis der eigenen Vorurteile nicht frei machen lässt, wer sich nicht öffnen lässt, dem wird Gott nie begegnen. Denn Gott, nochmal, ist nicht so, wie wir ihn gerne hätten, sondern er ist so, wie er ist. Und das müssen wir uns sagen lassen, zum Beispiel von seinem Wort. Es ist eine schmerzhafte Erfahrung, sich ganz und gar in Frage stellen zu lassen, mit allem, was man bisher da gesehen und gemeint hat. Das Neue Testament kleidet es in ein Bild, wie man zu Gott kommt, wie man Christ wird. Es kleidet es in ein Bild und es ist mehr als ein Bild, es ist die Sache selbst. Es spricht hier das Neue Testament von einer Wiedergeburt, von einer Wiedergeburt. Das heißt, man muss heraus, wo man vorher beheimatet war. Das Bild von der Geburt ist, glaube ich, hier sehr, sehr klärend. Die Geburt ist ja, die natürliche Geburt ist ja nicht nur schmerzhaft für die Mutter, sondern ist ja auch schmerzhaft für das Kind. Aber es muss sein, bleibt es, wo es ist, das Kind, dann wird es in Kürze sterben. Es muss hinaus. Wiedergeburt, das heißt, sich aus dem, wo man bisher beheimatet war, hinausstoßen lassen. Hinausstoßen lassen, wohin denn? In das Leben, wohin denn sonst? Das ist meine Frage. Und ich meine, es ist nicht nur meine Frage, sondern die Frage eines anderen. Und die heißt, wo bist du beheimatet? In eigenen, selbsterdachten Vorstellungen über Gott? Du musst da heraus. In einer moralischen Religiosität? Du musst da heraus. In einem Gefühl von anständig sein? Du musst da heraus. In einer Kirchlichkeit, wo du selber die Mitte bist? Du musst da heraus. Bist du beheimatet in irgendeiner Ich-Bezogenheit? Du musst da heraus. In der Herrschaft deines eigenen Ichs? Du musst da heraus. Sind sie beheimatet in irgendwelchen Vorurteilen? Sie müssen da heraus. Kein Mensch, das weiß ich auch, hat sich sein Leben selber gegeben. Aber kein Mensch lebt ohne Geburt. Und Geburt heißt aus dem Alten heraus. Kein Christ hat sich seinen Glauben selber gegeben. Aber es gibt keinen Glauben ohne diese geistliche Geburt. Das aber heißt, du musst aus dem Alten heraus. Und so sagt es die Schrift. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Sind sie noch im Alten beheimatet? Sind sie noch im Alten gefangen oder sind sie wirklich neu geworden? Sind sie Christ geworden? Nehmen Sie diese Frage mit an diesem Abend. Ich danke Ihnen.